einander ermutigen, einander aufbauen und dadurch selbst ermutigt werden. Das ist ein interessantes Geheimnis. Parakaleo, das Wort gebraucht Paulus sehr oft. Das ist eine interessante Zusammenführung in einem Verb. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Entweder ich ermahne oder ich lobe. Im Griechischen ist das ein Wort, Parakaleo. Ermuntern, ermutigen, trösten, ermahnen, korrigieren. Das geht zusammen. Und wenn das gut ausgeübt wird, wenn man das selber an seinem Leben erfährt und erlebt, dann merkt man, was das für eine Kraft ist. Wir brauchen alle Ermutigung. Darf ich mal fragen, wer braucht heute besonders viel Ermutigung? Oh, es sind nicht so viele. Gut, okay, das Thema ist also erledigt. Wie kriege ich Ermutigung in mein Leben? Wir, meine Frau und ich, sind jahrelang in Gemeinden gewesen und wenn man gutmütig ist und sich um andere kümmert, dann fragt man sich manchmal, und ich? Wer kümmert sich um mich? Wer fragt eigentlich nach mir? Und so haben wir versucht, uns immer wieder Ermutigung zu organisieren durch Gemeinschaft mit wohlmeinenden Freunden, mit Freunden, die wirklich dahinter schauten und wissen wollten, wie geht's dir denn gerade wirklich? Und das muss man sich suchen. Wir haben Hauskreise, Kleingruppen hier in der Gemeinde, wo das trainiert wird. Ich glaube, 16 Hauskreise sind da draußen ausgewiesen. Dann gibt es noch mehrere andere Kleingruppen. Auch so ein Lobpreisteam ist eine Kleingruppe, wo man sich ermutigen kann. Oder Dienstgruppen. Und da kann so etwas wachsen, eine Vertrautheit. Und da kann man auch Vertrauen zu Jesus trainieren und lernen. Das ist ganz wichtig. Wir hatten eine Gemeindefreizeit mit Pastor Steffen Kahl und das gipfelte in der Überschrift: Herr, was willst du in mir und durch mich tun? Erweitert auf die ganze Gemeinde: Herr, was willst du durch uns als Christuskirche, in uns als Christuskirche und durch uns als Christuskirche tun? Und das ist gut. Und das kann man jeden Tag raus mitnehmen, wenn man aufgestanden ist und rausgeht. Herr, was willst du heute durch mich tun? An meinem Nachbarn, an denen, denen ich begegne, an denen, denen es nicht gut geht, die zerbrochen sind, die am Rande ihres Lebens sind. Wir machen da in 3 Wochen Fortsetzung. Ich bin am 18. August, wenn ich das weiß, wieder dran. Und eine kleine Hausaufgabe, wir hatten die schon mal, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, dass wir uns von Gott, von Jesus, einen Menschen aus unserem Netzwerk aufs Herz legen lassen und sagen, zeig mir eine Person, um die ich mich kümmern kann, der ich begegnen kann mit diesem Anliegen. Wie kann ich diese Person ermutigen, aufbauen, sie unterstützen, Gutes bewirken, sie mit Jesus bekannt machen? Das wäre schön. In 3 Wochen frage ich nochmal wieder, wer hat da was erlebt? Das ist kein übermäßiger Druck, das sollen wir eh tun. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir den Menschen berichten in eurem Umfeld. Das ist ein uralter Befehl von Jesus. Ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, sagt er damals Apostelgeschichte 1 zu seinen Nachfolgern. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, meine Märtyrer. Und viele sind dann auch Blutzeugen geworden. Sie haben dann mit ihrem Leben eingestanden. Sie waren verfolgt, weil sie Jesus als den Herrn, als den Kyrios anerkannten und nicht den Kaiser. Also darum soll es gehen. Einander aufbauen, einander ermutigen, trösten, ermahnen. Wer ist denn in den letzten 14 Tagen ermutigt worden? Darf ich das mal hören? Ich frage mal eben. Johannes Lerch hat was erlebt.
Ich habe es schon letzten Sonntag gesagt. Also für die, die nicht da waren, aber das sind Bauern ein bisschen. Ne? Ich habe loslassen, kurz gesagt, Ohrgeräusch seit vielen Jahren, gebetet, den Eindruck bekommen, die gesamte Musiksammlung in Gottes Hand zu geben, mit der Bereitschaft, alles wegzuwerfen im Zweifelsfalle, und das dann auch gemacht. Und der Anlass war, dass das Ohr immer empfindlicher wird. Schon bei Kleinigkeiten gibt es Ohrgeräusch massiv. So, als wenn man jetzt auf einem Rockkonzert gewesen, wenn man ein Stück im Auto gefahren ist, was wirklich nicht schön ist. Und das Besondere ist jetzt, nach diesem Weg des Loslassens habe ich zahlreiche CDs und Schallplatten weggeschmissen und tatsächlich ist es seitdem signifikant besser. Also Ohrgeräusche sind nicht weg, aber die Empfindlichkeit ist wieder besser. Also ja, also ich bleibe dran und bin sehr beeindruckt, ja, und dankbar und ermutigt. Halleluja.
Danke, Herr, dafür segnen wir den Johannes mit seiner Familie. Danke. So, noch jemand etwas Wohltuendes, Mutmachendes erlebt, wofür er dankbar ist?
Das Wohltuendste ist einfach morgens meine Zeit mit Jesus in der Stille und mein Ort des Friedens. Und ja, da werde ich ermutigt.
Vielen Dank, Daniela. Noch jemand aus der Abteilung? Ah.
Ja, wir waren mit den wunderbaren Senioren der Gemeinde unterwegs in Oberstdorf. Ich meine, die Umgebung ist eine reine Ermutigung zu sehen, wie wunderschön Gott die Schöpfung gemacht hat. Aber auch die lieben Geschwister haben mich total ermutigt, weil einfach die Gemeinschaft total herzlich war. Und die sind noch mit uns auf Berge geklettert, wo ich dachte, wie kann man das mit 86? Also das war sehr ermutigend und ich glaube, sie sind alle über sich hinausgewachsen.
Super, ein Lob auf die Senioren. Ich wusste es. Ihr schafft das. Ermutigend war für uns der Besuch in Kirchheim. Wir waren in unserer alten Gemeinde. Wir waren von 1994 bis 1984 bis 1997 dort. Trafen dann die anderen Pastoren in der Mitte, ganz klein. Jetzt machst du mal, das sind die Frauen dazu. Ohne die wäre sowas überhaupt nicht möglich, so ein Dienst. Jetzt nochmal das Einzelne. Genau, jetzt. Rechts außen der Älteste im Bund. 1994 kam der mittlere junge Mann dazu, das ist der Michael Schwarz. Der verstärkte unser Team, der blieb, glaube ich, bis 2012. Und ganz links außen ist der aktuelle Pastor, das ist der Günther Oehrlich. Der saß in unserem Hauskreis von 1984 an, hat dann nebenberuflich, er ist Pfleger und hat dann sein Studium nebenbei gemacht. Stark. Damals war die Gemeinde etwa 140 Personen stark, als wir einstiegen 1984 nach der Bibelschulzeit. Als wir gingen 1997 waren es 220 Leute. Heute sind es 520 Personen, die sich dort mit zugehörig fühlen. Es ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Wir hatten eine kleine Erweckungszeit, als der mein Vorgänger Helmut Gärtner ging. 1989 wurden wir berufen, 1990 ging er, 1989 wurden wir in den vollzeitlichen Dienst dort berufen. Ist es uns gelungen, es war eine von Gott wirklich geführte Gemeindeleitung, Ältestenschaft, die völlig verschieden war und wir haben es versucht, uns zu finden in dem, was Jesus uns aufgetragen hat, Menschen für Christus zu gewinnen, sie zu taufen, in der Nachfolge zu lehren und sie einzubinden in die Gemeindearbeit, gabengemäß. Und das ist mit viel Gnade gelungen. Als wir gingen, hatten wir dann, glaube ich, 80 Leute mehr, 1997. Es war wirklich Gnade und das war nicht von uns gemacht, aber wir haben versucht, Gott auf der Spur zu sein. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Und wie meine Frau schon sagte, da steht dann neben mir plötzlich ein Jungschaler von früher oder ein Jugendlicher mit Ende 40, Anfang 50 und sagt, da steht mein Sohn an den Keyboards, Lobpreis. Der andere sagte, da hinten in der Technik sitzt mein Sohn mit anderen. Und das ist ein Vermächtnis, das da passiert ist, dass die Eltern treu in die Gemeinde gegangen sind und ihre Kinder mitgebracht haben, dass ihre Kinder Freundschaft geschlossen haben mit anderen Kindern, die wiederum die Familien auch, und dass da etwas entstanden ist von einer Freude, von einer Begeisterung, von einer Dynamik, dass sie wieder andere aus ihrem Netzwerk völlig selbstverständlich mit eingeladen haben, dorthin zu kommen, sie mit Jesus bekannt zu machen. Unglaublich, was da passiert ist, obwohl wir dabei waren. Das war sehr bewegend für mich, sehr stark, dass wir das erleben durften. Es war auch immer von Krisen begleitet, das will ich nicht verschweigen. Auch in so einer Gemeindeleitung, in so einer Ältestenschaft darf man sich miteinander austauschen und auch den gegenseitigen Standpunkt zur Kenntnis nehmen, achten und schätzen. Das ist ein Wunder, dass Menschen völlig verschiedener Prägung, völlig verschiedenen Temperamentes, völlig verschiedener Begabung Gott zusammenstellt und hier Gemeinde baut. Eben gerade sah ich Marco Giebeler. Wo sitzt du gerade? Er ist gerade draußen mit seinen fantastischen, wunderbaren kleinen Mädchen, Cara, also ein Mädchen zum Verlieben. Wie alt ist sie? 3 Jahre? Also unglaublich. Der Marco war mit hier in der Gemeinde und hat hier in der Jugendarbeit mitgemacht, war lange Zeit dabei. Wie gut, das zu sehen. Seine Frau war bei mir im Gemeindebibelunterricht. Wie schön, das zu sehen, dass hier etwas weitergeht. Im Glauben an Gott, im Vertrauen auf Jesus. Unglaublich. Also, das hat mich sehr, 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 sehr ermutigt. Wir hatten damals in Kirchheim ein paar Fairplay-Regeln miteinander erarbeitet. Da sage ich kurz was dazu. Wir wollen alles dran setzen, um im Glauben und Leben zu wachsen, war so eine Fairplay-Regel. Wir nehmen jede Schwester und jeden Bruder an. Wir ermutigen jeden dazu, sich von Gott verändern zu lassen. Darüber wollen wir in 3 Wochen mehr sprechen. Wie geht das? Sich von Gott verändern, umgestalten zu lassen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir ermutigen jeden und jede zu einem Leben der Hingabe an Jesus. Wir grenzen niemanden aus. Wir brauchen jeden und jede Person zum Aufbau der Gemeinde Jesu. Väter und Mütter im Glauben dringend gesucht. Wir spielen niemals alt gegen jung in der Gemeinde gegeneinander aus, sondern nutzen die Synthese, das Miteinander, die Synergie, um Gemeinde zu bauen. Wir bewahren und pflegen die guten Traditionen, die das Leben ermöglichen, aufbauen. Und wir verabschieden uns von unguten Traditionen, die das Leben nicht ermöglichen. Epheser 4, Vers 15, das gilt auch für uns heute, das galt damals. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das gilt nach wie vor, auch für uns hier. Epheser 2, 20, 22, denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden, und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn, Jesus Christus, wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und dann noch eine letzte Stelle aus Epheser 4, 13, 15, 16. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Paulus also hier in Höchstform. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, fährt er fort, vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat, und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Jeder darf mitmachen. Wie schön, wenn zerbrochene, kaputte, sehr kranke, entmutigte Menschen zu uns den Weg finden. Wie gut, wenn wir auf sie achten. Wie gut, wenn wir sie mit Jesus bekannt machen. Wie gut, wenn wir uns an ihre Seite stellen und ihnen helfen, heil zu werden, soweit das irgendwie möglich ist. Das ist ja das Wunder. Wir sind ja selber gerade noch dabei, heil zu werden. Wir sind ja selber noch dabei, gesund zu werden, soweit das möglich ist. Und während dieser Prozess läuft, dürfen wir andere Menschen begleiten. Wie glaubwürdig und wie gut ist das, dass wir das wirklich versuchen? In aller Bescheidenheit, so wie unsere Kräfte, so wie unsere Nerven das mitmachen. Das ist gut. Dabei helfen uns Kleingruppen. Wir haben, glaube ich, 16 Hausgruppen draußen und noch mehr andere, bestimmt 20, 22 Hauskreise, Kleingruppen, Dienstgruppen, wo wir merken, dass das können wir hilfreich nutzen, um ehrlich zu werden in diesen Gruppen. 14-tägliches Treffen, wöchentliches Treffen, dass wir einander auch ein Stück weit Rechenschaft geben. Wie geht's mir wirklich? Darf ich da wirklich erzählen, wie es mir ums Herz ist? Darf ich meine Zweifel äußern? Darf ich meine Krisen erwähnen? Wir beten gerade sehr stark um jemanden in einem unserer Hauskreise am Rand des Lebens. Das ist möglich für Christen. Und wir wissen nicht, wie es mir, wie es uns, wie es dir und mir morgen geht. Das kann ganz schnell werden. Vertrauen zu Jesus trainieren lernen, dass es in so schweren Zeiten reicht mit unserem Vertrauen, dass wir sagen, ja, wir wollen in dem allen wirklich Gott die Ehre geben. Beim schweren Verkehrsunfall sind in dem letzten Monat in Tansania 25 Menschen, darunter 12 Missionare von Jugend mit einer Mission, gestorben. Die deutsche Suse Schmell war Augenzeugin des Unfalls. Eigentlich war der Platz in dem Unfallwagen, in dem Unfallbus, für sie reserviert. Inwiefern hat das schreckliche Erleben ihren Glauben beeinflusst? Was an diesem Samstag passiert, ist absolut grausam, sagt sie. Ich kann es kaum fassen, sagt Suse Schmell, die Leiterin des Zentrums Jugend mit einer Mission in Bad Blankenburg. Mitte Februar 2024 im Rahmen ihres Masterstudiums war sie nach Tansania gereist. Es war ihre erste Reise in das ostafrikanische Land. Voller Vorfreude blickte die 50-Jährige auf diesen Ausflug. Gemeinsam mit 40 Leitern aus Afrika und Europa, verschiedener JMM-Zentren, wollte sie die Volksgruppe der Maasai besuchen. Am 24. Februar fuhren die Missionare nach dem Frühstück mit zwei Bussen zu dem Stamm. Sie tanzten mit den Eingeborenen, feierten Gottesdienst, aßen gemeinsam unter dem Schatten der Bäume. Der Tag war bis zu dem Unfall einer der schönsten meines Lebens als Missionarin, erinnert sich Schmell. Am Nachmittag sollte es zurück zur JMM-Schulungszentrum gehen, wo die Gruppe untergebracht war. Schmell wollte sich in den ersten Bus neben einen Kollegen setzen, doch der Bus war voll. Da bot ihr ein anderer Kollege seinen Platz an. Er setzte sich dafür in den zweiten Bus. Die Fahrt ging los. Es war eine ausgelassene Stimmung. Der zweite Bus machte lautstark Lobpreis, erinnert sich Schmell. Die Gruppe war wenige Kilometer von der Unterkunft entfernt. Sie waren schon in die Stadt eingefahren und standen an einer Kreuzung. Es war 17 Uhr. Schmell nahm einen LKW wahr, der ihnen entgegenkam. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall direkt hinter ihr. Blitzschnell stieg sie aus dem Bus aus. Ihr Verstand konnte nicht fassen, was ihre Augen sahen. Der staubige Boden war aufgewirbelt. Unzählige Menschen kamen von allen Seiten angerannt. Sie schrien. Chaos pur, da sah Schmell den LKW, er lag im Straßengraben, unter ihm, kaum zu erkennen, lag der zweite Bus der Missionare, er war plattgedrückt wie ein Pfannkuchen. Schmell war im Schockzustand, Gliedmaßen lagen herum, einige Menschen zogen panisch die Opfer aus den Wracks, die Missionarin erkannte einige der Toten. Da war Vincent, der junge Mann, der mir seinen Platz im ersten Bus überlassen hatte. Der 35-Jährige war zweifacher Familienvater, sie sahen Freunde vor ihren Augen sterben. Schmell und die Überlebenden hielten Autos an, ferchten die Verletzten hinein, ließen sie ins nächste Krankenhaus bringen. Es dauerte 2 Stunden, bis die Ambulanz eintraf und im Nachhinein stand die Unfallursache fest, die Bremsen des LKW hatten versagt. Nach dem Unfall fuhren die Missionare zurück ins JMM-Zentrum, wir fühlten uns wie geprügelte Hunde. Keiner sagte einen Ton, jeder starrte vor sich hin. Schmell suchte die Verbindung zu Gott. Herr, das war nicht deine Handschrift. Ich kenne deine Handschrift im Laufe meines Lebens. Überall, wo du bist und wirkst, entsteht Leben. Das waren zerstörerische Kräfte, die das bewirkt haben. Das warst nicht du. Sofort hörte sie in ihrem Inneren das Reden Gottes. Ich hörte seine Stimme nicht akustisch, sondern in meinen Gedanken. Sie vernahm, ja, und trotzdem musste es an mir vorbei. Schmell betete. Gott möge ihr einen Satz geben, der ihr helfe, mit dem Geschehenen klarzukommen. Sie hörte, Golgatha sah auch nicht aus wie ein Sieg. Golgatha sah auch nicht aus wie ein Sieg. Jedes einzelne Wort dieses Satzes traf in ihr erschüttertes Herz. Sie erinnerte sich, Gott hat Jesus nicht ans Kreuz geschlagen, aber er hat die Erlaubnis dazu gegeben. Doch mit der Auferstehung von Jesus ist etwas Größeres passiert. Sie fragte sich, könnte Gott aus diesem schrecklichen Unfall etwas Schönes entstehen lassen? Was an diesem Tag passiert ist, spielt für mich in dem Bereich, in dem wir Gott nicht erklären können, sagt sie. Es ist so wichtig, dass wir wissen, wer Gott ist und was sein Charakter sich niemals verändert. Doppelpunkt, Gott ist gut. Er ist immer nur gut. 25 Tote, 25 Verletzte, 36 Kinder verloren ihre Eltern. Die verstorbenen Missionsleiter hatten über viele Jahre hinweg großartige Arbeiten in den schwierigsten Gebieten aufgebaut, erzählt Schmell. Einer hatte eine Schule gegründet, einer ein Zentrum für versklavte Kinder. Trotzdem betrachtet sie es als Wunder, dass 8 Businsassen überlebten. In der darauffolgenden Nacht des Unfalls konnte Schmell nicht schlafen. Sie machte sich schwere Vorwürfe, dass sie für den Tod von Vincent verantwortlich war, dass seine Kinder nun ohne Vater aufwachsen würden. Einem guten Freund erzählte sie davon. Dieser entgegnete ihr entschieden, Suse, jetzt spielst du Gott. Was da passiert ist, hat absolut nichts mit dir zu tun. Diese Denkweise musst du sofort ablegen, sonst verfolgt sie dich dein Leben lang. Von diesem Moment an hatte sie nie wieder derlei Gedanken. Schmell flog 10 Tage nach dem Unfall zu JMEM nach Hawaii. Befreundete Missionare hatten sie eingeladen. Bei einer Gebetszeit mit einem Missionar ging sie nochmal das Geschehene durch. Sie fragten Jesus, wo er an diesem Tag gewesen sei. In diesem Moment hörte Schmell, wie im Nebenzimmer jemand ein Cello stimmte. Die Musik klang für mich absolut himmlisch. Sie sah den Unfallort vor ihrem inneren Auge. Auf dem Boden wuchsen die prächtigsten Blumen in allen möglichen Farben. Diese Szene sah so sehr nach Leben aus. Jesus zeigte mir die andere Seite der schrecklichen Realität, nämlich seine himmlische Herrlichkeit. Die verstorbenen Missionare sind jetzt ins ewige Leben eingetreten. Wenige Wochen später erzählte Schmell einer Freundin von diesem Bild. Diese sagte, oh Suse, das ist wunderbar. Lass uns nochmal in dieses Bild reingehen. Die beiden Frauen beteten. Schmell sah schlimme Szenen aus Afrika. Menschen, die in der Wüste verdursteten, überfüllte Flüchtlingslager, Menschenhandel und überall dazwischen wuchsen wunderschöne Blumen. Sie vernahm Gottes Reden, ich werde die Wüste zum Blühen bringen. Ich bringe mein Reich an die finstersten Orte, worauf es ankommt. Die Bilder des Unfalls holen Schmell im Alltag ein, vor allem wenn sie Auto fährt, so wie neulich auf der Autobahn. Die Fahrbahn war durch eine Baustelle verengt, rechts neben fuhr ein LKW. Alles in mir war in Krisenmodus. Ich war wie eingefroren hinter dem Lenkrad. Sie möchte lernen, sich nicht von der Angst treiben zu lassen. Heute ist ihr deutlich geworden, worauf es in ihrem Leben ankommt. Es geht nicht darum, was ich geleistet habe. Die verstorbenen Missionare haben Gott bis in den Tod geliebt. Das ist das Einzige, was zählt. Wow! Da haben wir zu lernen, da habe ich zu lernen. Satan kämpft um diese Welt. Der Widersacher Gottes ist sehr bestrebt, zu stören, Ehen, Familien zu zerstören, Gemeinden zu zerstören, Gemeinschaften zu zerstören durch Angriffe. Inwieweit das an Gott vorbei muss, ja, das lässt sich vermuten. Und Gott führt uns auch in Teststrecken, auf Teststrecken. Das Okkulte, das Böse wird immer sichtbarer. Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, da sah man gotteslästerliche Darstellung des letzten Abendmahls von Jesus mit seinen Jüngern. Da sah man ein fahles Pferd über die Seine galoppieren mit der Olympiaflagge hinten drauf, also entlehnt aus Offenbarung 6, das fahle Pferd, das den Tod bringt. Chaotische, antichristliche Stimmungen, und die werden immer offenbarer. Und wir als Christen vor Ort, als Gemeinde vor Ort, sind ein Bollwerk und können und müssen damit leben lernen und Akzente setzen dagegen. Wir wollen Menschen ermutigen, es mit Gott zu wagen, rauszukommen aus Süchten, aus Abhängigkeiten, aus unguten Denkmustern, dass sie merken, es gibt ein Leben in Freiheit. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wahrhaftig frei. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu schenken, Leben im Überfluss. Das ist möglich. Gott schenkt es und wir dürfen es annehmen. Unser Wille ist immer gefragt. In Apostelgeschichte 2, 46 wird das Leben der ersten Christen in der Praxis geschildert. Sie hatten neben den großen Versammlungen, die vier Säulen, Lehre von Gott. Die Apostel erzählten, was sie von Jesus erlebt haben, untermauerten das mit alttestamentlichen Hinweisen. Dann war das zweite die Gemeinschaft Koinonia, ein Geben und ein Nehmen in Echtheit, Stärke und Schwäche zusammen, wo sie merken, ja, zusammen haben wir Kraft. Brotbrechen, das dritte von der Säule. Wir erinnern uns, woher das alles kommt. Vom Kreuz von Golgatha, vom Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu. Und dann das vierte, die ungeheure Gebetskraft, die wir brauchten. Sie waren täglich stets einmütig zusammen im Tempel und brachen das Brot reihum auch in den Häusern und nahmen die Speise mit Freuden und mit einfältigem Herzen. Da war Freude, da war Optimismus, da war Vision für die Zukunft. Gott kommt wieder, Jesus kommt wieder und er gibt uns Kraft, dass wir Zeugen seiner Auferstehung sind. Und sie lobten Gott, was wir hier auch versuchen, und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Das hatte Auswirkungen. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Das hat Auswirkungen in der damaligen schwierigen Zeit und auch heute. John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche 1790, war ein anglikanischer Pfarrer, der zum Glauben kam und der anfing zu predigen. Er ritt morgens von Bergwerk zu Bergwerk. Er war zwischen 3 und 4 Uhr, 5 Uhr unterwegs und predigte den Bergleuten, dass sie Jesus kennenlernen. Er hat über 40.000 Predigten in seinem Leben gehalten und hat dann die Methodistenkirche gegründet. Methodist war ein Spottwort der Leute, die sind alle so methodisch, die sind so strukturiert. Die lesen die Bibel, die feiern Abendmahl, die kümmern sich um Leute und die helfen. Und das war ein Spottwort und das wurde zum Markenzeichen. Sie lebten diszipliniert und haben einander aufgebaut. Und der John Wesley, der erzählt über Gemeinschaft etwas ganz Wichtiges. Er sagt, Zitat, Menschen, die durch seine Reiseevangelisation Christen wurden, das heißt, das wird über ihn erzählt, Menschen, die durch John Wesleys Reiseevangelisation Christen wurden, mussten Teil einer Gruppe werden. Oh, jetzt wird es natürlich eng. Die sich wöchentlich traf und eine Art Checkliste über den gegenseitigen Zustand der Seele abarbeitete. Wenn sich jemand nicht in eine solche Gruppe einbrachte, hinterfragte Wesley die Echtheit seiner Bekehrung. Wow, das sind doch richtig gute Aussichten. Dabei ging es ihm nicht einfach nur um die Durchsetzung eines Kleingruppenprogramms, wie wir es heute in vielen Gemeinden kennen. Er war der geistlichen Überzeugung, dass es so etwas wie einen einsamen Glauben nicht gibt. Wer sich nicht einbinden ließ, fiel früher oder später in sein bisheriges Leben zurück. Komisch, ist bis heute so geblieben. Wer sagt, ich brauche keine Gemeinde, brauche keine Gemeinschaft, der steht in hoher Gefahr, ganz schnell wieder in sein altes Leben, in seine alten Muster zurückzufallen. Und dann wird es manchmal sogar noch schlimmer.
Die ideale Gruppengröße für Neubekehrte, ich lese das einfach mal weiter, was der John Wesley damals machte, die ideale Gruppengröße für Neubekehrte sah er dabei zwischen 10 und 12. Man traf sich, teilte seine Erfahrungen, trug die gemeinsamen Lasten, kümmerte sich umeinander, redete offen und umging so Gerüchte und übles Geschwätz, las in der Bibel, betete und sang gemeinsam. Das war vor 150 Jahren. Das war ein Geheimnis des Wachstums der Methodistenkirchen damals. Fast 150 Jahre lang gehörten die Methodisten zu den schnellsten wachsenden christlichen Bewegungen der Welt. Diese verbindliche Form der Gemeinschaft scheint ein Schlüssel dafür gewesen zu sein, dass Wachstum, gesunde Entwicklung, Heilwerden, Gesundwerden im Rahmen der Möglichkeiten möglich war. Man fragt sich, warum spätere Generationen das Kernprinzip Wesleys aufgegeben haben. Was für eine Chance haben wir? Gute Kleingruppen, Zweierschaften, Dreierschaften, whatever. Menschen, die einander vertrauen, Menschen, die Gott vertrauen, Menschen, die miteinander das Leben gestalten in der Nachfolge. Erzbischof Desmond Tutu aus Südafrika sagt über das Wesen von Gemeinschaft aus afrikanischer Sicht Folgendes. Zitat: In Afrika sagen wir, eine Person ist eine Person durch eine andere Person. Eine Person ist eine Person durch andere Personen. Der einsame oder einzelne Mensch ist schon begrifflich in sich selbst ein Widerspruch. Ich brauche dich, um ich zu sein, und du brauchst mich, um du zu sein. Wir sind eingebunden in ein sensibles Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeit. Ich habe Gaben, die du nicht hast, und du hast welche, die ich nicht besitze. Also, wir sind unterschiedlich gemacht, damit wir erkennen, dass wir einander brauchen. Der komplett unabhängige Mensch ist unmenschlich. Soweit Erkenntnisse von Desmond Tutu. Jemand anderes, zwei christliche Anthropologen, Paul und Francis Hebert, sagen, echte Gemeinschaften gründen sich auf die Erkenntnis, dass das autonome Individuum kein vollständiger Mensch ist. Ein Mensch ist ganz nur insoweit, wie er Teil einer Gemeinschaft ist. Und Christus gab sein Leben, damit wir solche Gemeinschaften haben dürfen. Dass wir Teil von Gemeinschaften sein können, die uns gut tun, die uns herausfordern, die uns ermutigen, die uns trösten, die uns korrigieren, die uns immer wieder auf gute Weise Christus auf die Spur bringen. Vier Punkte dazu, Gemeinschaft neu entdecken. Christliche Gemeinschaft wird real, wenn Leute einen bewussten Bund miteinander schließen. Wir haben das in einer unserer, ich bin in zwei Hauskreisen unterwegs, in einem Hauskreis so gehalten, dass wir sagen, wir wollen miteinander verbindlich unterwegs sein. Wir wollen in diese Gemeinschaft regelmäßig kommen. Wir wollen uns einbringen. Wir wollen uns öffnen. Wir wollen nicht nur irgendwie Mäuschen sein oder passive Mitglieder. Wir wollen uns an Christus orientieren und uns an seinem Charakter orientieren, ihm nachahmen und Akteur seiner Mission sein. Eine andere Geschichte, christliche Gemeinschaft muss als eine heilige Beziehung gesehen werden. Sie ist etwas anderes als eine Vereinsmitgliedschaft. Das ist schon etwas anderes. Dann nehmen sich Menschen alle 14 Tage Zeit und halten sich das frei. Hohe Priorität. Du darfst fehlen, wenn du auf dem Operationstisch liegst oder in der Intensivstation liegst, aber ansonsten hat das Priorität. Boah, jetzt wird der Druck hoch. Wir merken, wie ernst nehmen wir das? Wir merken, was es uns bedeutet. Je beliebiger wir mit sowas umgehen, desto beliebiger wird mein Leben. Wenn sich Menschen im Jesu Namen verbinden, sich öffnen, füreinander einstehen, dann kann diese Koinonia-Gemeinschaft ausgebildet werden. Heilig sein bedeutet keine langweilige Religiosität ohne Lachen oder Freude. Im Gegenteil, wie Jesus sein und er hat gelacht. Wie Jesus sein und er hat gefeiert. Wie Jesus sein und er war ernsthaft unterwegs bei denen, die viele nicht mehr angeguckt haben. Christliche Gemeinschaft ist ein Ausdruck von Gottes Willen. Als Jesus sich taufen ließ, auf Taufe der, zur Vergebung der Sünde, die er nun wirklich nicht nötig hatte, durch Johannes den Täufer, der das auch sagte, du kommst und ich soll dich taufen? Eher hätte ich das nötig. Und dann sagt Jesus, taufe mich, damit in allem seine Gerechtigkeit geschieht. Und als er sich taufen ließ, kam vom Himmel eine Stimme, das ist mein Sohn, der gefällt mir. Das ist mein Sohn, da kam die Bestätigung. Und so dürfen wir Schritte tun, Jesus ähnlich zu werden. Jesus erwählte Leute, schreibt Paulus, heilig und geliebt. Und dann versammelt er eine Menge christlicher Tugenden und sagt, da ist Barmherzigkeit zu finden, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Kann ein einziger Mensch all das darstellen? Wahrscheinlich nicht. Aber wie Musiker eines großen Orchesters oder einer kleineren Band, je mehr sie miteinander aufeinander achten, Musik machen zur Verherrlichung Gottes, desto größer wird dieses Kunstwerk. Das handwerkliche Können spielt eine Rolle, aber die Herzenshaltung eine viel, viel größere. Und in christlicher Gemeinschaft, mein letzter Punkt, wachsen Menschen an Reife und an Christus-Ebenbildlichkeit. Da sprechen wir in 3 Wochen nochmal drüber. Kein geistliches Wachstum? Fragezeichen. Kein Fortschritt des Charakters? Keine verbesserte Qualität persönlicher Beziehungen? Fragezeichen. Keine Barmherzigkeit und Großzügigkeit gegenüber der Welt? Wenn das so ist, dann bin ich vielleicht Teil einer Truppe, eines Vereins. Aber diese Gruppenerfahrung sollte nicht mit christlicher Gemeinschaft verwechselt werden. Elton Trubert, ein Kommentator, ein Bibelkommentator und ein Gemeindebauer, der schreibt über das Wachstum einer Gemeinde Folgendes. Die Erneuerung der Kirche kommt voran, wenn sie gesehen wird als Gemeinschaft von bewusst unzureichenden Personen, die zusammenkommen, weil sie schwach sind, und wieder auseinandergehen, um zu dienen, weil ihre Einheit miteinander und mit Christus sie mutig gemacht hat. Das muss ich nochmal lesen. Die Erneuerung der Kirche kommt voran, wenn sie gesehen wird als Gemeinschaft von bewusst unzureichenden Personen. Schaut mal links und rechts. Vollkommene Person. Bei uns allen ist Luft nach oben. Als Gemeinschaft von bewusst unzureichenden Personen, die zusammenkommen, weil sie schwach sind, weil sie Bedürfnisse haben, weil sie gebrochen sind, weil sie schwach sind und wieder auseinandergehen, um zu dienen, weil ihre Einheit miteinander mit Christus sie mutig gemacht hat. Das ist der Zweck, einer der Zwecke von Gemeinde, von Kleingruppen. Wir kommen zusammen, klagen, besprechen, erfahren Korrektur, Ermutigung und gehen dann auseinander, weil wir gestärkt sind, um anderen zu dienen. Christus hat uns gedient und wir dürfen anderen wieder dienen. In den letzten Jahrhunderten hat wohl niemand so anziehend und klug über die Gemeinschaft geschrieben wie Dietrich Bonhoeffer, dieser Theologe im Widerstand. Seine Bücher Gemeinsames Leben und Nachfolge stehen ganz oben auf jeder Leserliste. Solltet ihr lesen. Gemeinsames Leben, Nachfolge, Dietrich Bonhoeffer. Gut möglich, dass Bonhoeffers Interesse an christlicher Gemeinschaft durch die lebhaften Mahlzeitengespräche und Diskussionen am großen Esstisch seiner Familie geweckt wurde. Vertieft hat es sich auf jeden Fall, als er mit den Teilnehmern des illegalen Predigerseminars in Finkenwalde in Ostpreußen zusammenlebte und sich Gemeinschaft bewähren musste, weil man gemeinsam dem Hitlerregime trotzen wollte. Bonhoeffer lernte, dass er ohne christliche Gemeinschaft nicht überleben konnte. In Gemeinsames Leben schrieb er, liegt aber schon so viel Seligkeit in einer einzigen Begegnung des Bruders mit dem Bruder? Welch unerschöpflicher Reichtum muss ich dann für die auftun, die nach Gottes Willen in täglicher Gemeinschaft des Lebens mit anderen Christen zu leben gewürdigt sind? Freilich, was für den Einsamen unaussprechlicher Gnade Gottes ist, wird von dem täglich Beschenkten leicht missachtet und zertreten. Also das kam auch davor. Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder oder Brüder und Schwestern ein Gnadengeschenk ist aus dem Reich Gottes, das uns täglich genommen werden kann. Dass es nur für eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Das war alles in den Zeiten, wo er dann bald verhaftet wurde. Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf Knien und erkenne, es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. Ein Pastor schreibt von seinen persönlichen Erfahrungen, mein letztes Zitat: Als unsere beiden Kinder noch klein waren, kam ich eines Tages nach Hause und hörte sie streiten und kämpfen. Schrilles Geschrei erfüllte das Haus. Ich ging hinüber, stellte mich nah vor ihre Gesichter und sagte: Hört mal ganz genau zu. Dies ist unser Zuhause, euer Zuhause, mein Zuhause. Draußen mag es viele Leute geben, die kämpfen und streiten. Aber hinter dieser Haustür ist ein sicherer Ort. Hier gibt es ein echtes Miteinander und Ermutigung. Innerhalb dieses Hauses wollen wir einander aufbauen. Habt ihr mich verstanden? Ja, Papa, antworteten sie. Dann sagt es, wir wollen einander aufbauen. Nochmal, lauter. Wir wollen einander aufbauen. Nochmal, lauter. Nachdem sie mein Mantra ein Dutzend Mal mit zunehmender Lautstärke wiederholt hatten, begannen wir zu lachen. Und der Friede war wiederhergestellt. Einander aufbauen, genau das ist das Ziel christlicher Gemeinschaft. Vater im Himmel, da sind wir unterwegs. Danke dafür. Danke, dass wir das wissen dürfen, dass wir mit deiner Kraft umgestaltet werden können und dass du uns hilfst, eine solche christliche Gemeinschaft von Jesus Menschen zu werden. Segne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, jede Einzelne, Herr, das ist ein Geschenk und eine Ermutigung, dass sie alle da sind. Und wir gehen die nächsten Schritte. Amen.